Ja, wir wollen das Thema anschauen. Gott gibt uns alle, was wir brauchen. Vielleicht denkt der eine oder andere, ja, es wäre noch einfacher, wenn nur der erste Satzteil würde stehen. Gott gibt uns alles. Punkt. Es gibt amerikanische Fernsehprediger, die verkündigen das sehr deutlich. Gott gibt jeden Wunsch und er ist für dich da. Und sie haben offene Ohren, es kommt da. Aber ist dir alles, was ich denke, was gut ist, für mich wirklich auch gut? Und darum ist der zweite Nachsatz auch wichtig. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Ja, ein gutes Auto, der Citroën braucht gar kein Porsche. Ich bin zufrieden mit dem Citroën. Er gibt uns gemäss unsere Bedürfnisse. Da hat Gott zugesagt. Und auch in Bezug im Geistlichen. Er gibt uns genug. Er weiß um unsere Bedürfnisse. Und letzten Sonntag hat ja der Benni deutlich aufgezeigt, dass Gott an den Menschen das Gesetz, all die Ordnungen gegeben hat, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Mit ihnen können wir zusammen sein. Wir haben es vor 14 Tagen gesehen, ohne Ordnung, ohne Konstruktion können wir nicht eine Harmonie haben, können wir nicht Gemeinschaft haben. Und Gott hat die schon im Alten Testament gegeben und das hat viel gebraucht von den Leuten her, vor allem mit dem Opfern, weil sie gemerkt haben, ich kann die Ordnungen, die Gesetze nie erfüllen. Ich bleibe immer wieder schuldig. Und dann sind Tierli stellvertretend gestorben, wie man es da in den schönen Bildern, die beiden Lämmli, die sind an die Stelle der Sünde der Leute sind die geopfert worden. Und Gott ist in einem beschränkten Rahmen zufrieden gewesen, aber es hätte immer wieder müssen wiederholt werden. So sind Millionen von Tieren weil geopfert worden, weil die Schuld der Leute auch unzählbar ist. Und nun kann man dort anknüpfen und sagen, wir kommen ins Neue Testament. Und da hat der Paulus an den Römer einen ganz markanten Satz geschrieben, es sind geistliche Tatsachen. Christus ist das Gesetzesende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Ja, Christus ist nun auf Golgatha das Opfer gewesen, das nicht nur ein bisschen etwas überbrückt hat, sondern er konnte ausrufen, es ist vollbracht, ist alles erfüllt. Gott ist restlos zufrieden. Er hat mit seinem heiligen Leben, mit seinem sündlosen Leben, alle Forderungen Gottes erfüllt, für mich. Und dann hat er auch alle Schuld nach Jesaja 53, alle Sünden, alle Verfehlungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die ich gegenwärtig schuldig werde, die ich auch wieder in der Zukunft wieder mache, alles hat er auf sich genommen. Und dann kommt Paulus und sagt, Christus ist das Gesetzesende. Ausgerechnet der, der konnte sagen, ich habe das Gesetz tadellos erfüllt. Ich war fleissiger als alle meine Kollegen. Er hat sich da nichts gelassen. Und gerade er sagt, jetzt ist klar, nicht ich, sondern Christus. Das ist so ein markanter Satz, so eine wichtige Aussage. Die Worte müssen wir geistlich so richtig auf unserer Zunge verfließen und aufnehmen. Wie manchmal, auch wenn ich Schuldgefühl hatte, ist mir das Wort gegeben worden. Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, Benni hat vorhin gesagt, das Gebet des Glaubens oder des Vertrauens noch besser übersetzt. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Mit einer Bewegung rutscht Paulus alle unsere Tätigkeiten, alles unser Abverdienen vom Tisch und sagt, Christus ist das Zentrum vor. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Und wer dem nicht vertraut, wer dem nicht glaubt, der kann sich sonst noch so Mühe geben. Er kommt nie an die Gerechtigkeit Gottes her. Darum ist Christus für mich alles. Und da können wir das in verschiedenen Faktoren anschauen. Er ist die volle Vergebung und die ganze Erlösung, wie es im Epheser 1,7 steht. In welchem Christus wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wie schon gesagt, das hat Christus am Kreuz von Golgatha bewirkt. Dort im Garten Gethsemane hat er all die Last, all das Negative von unserem Leben auf sich genommen. Er hat es erfüllt. Und darum hat auch Luther vor 500 Jahren, ist der genauso wie wo er hat die Reformation eingeleitet, das sola, latinisch allein, Christus allein, sola Christus, wieder ganz neu auf den Leuchter gestellt. Und es war ein Durchbruch gewesen, weil er es in seinem Leben selber so persönlich erfahren hat. Er hat gewirkt, er hat Buße da. Er hat bekennt, er hat Pilgerfahrten gemacht, er hat sich in seiner Zelle sogar selber kastet. Und irgendwie hat er immer gemerkt, ich bin Minus. Ich komme nicht daraus raus. Er ist verzweifelt. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes? Und dann kommt die Offenbarung. Christus ist alles. Alles. An welchen wir haben die Erlösung durch sein Blut, die volle Vergebung der Sünden. Das ist leider nicht allen klar. Mit unseren religiösen Gefühlen, die durch verschiedene Appelle immer angesprochen werden, probieren wir immer wieder etwas Gutes zu machen. Ich denke auch gerade die Weihnachts- und Adventszeit ist so etwas. Wir versuchen durch eine Aktion, durch eine Gabe, durch Spenden, vielleicht sogar ein bisschen um meine schlechten Gefühle oder schlechtes Gewissen, dass es mir so gut geht, im Gegensatz zu vielen Menschen, die so enorme Not leiden. Nichts gegen Wohltaten. Und wir machen ja selber auch in der Gemeinde ein Weihnachtsopfer. Aber da kann ich mir nichts geistlich abverdienen, das muss ich sehen. Weil es steht, Christus ist das Gesetzesende. Er ist End vom Leisten, vom Abverdienen, vom Abzahlen, vom Abstottern. Das ist, wenn jemand eine riesige Schuld hat. Wir haben ja heute in der Schweiz über 50'000 Leute, die spielsüchtig sind, die nur immer müssen gehen, eingehen und immer in der Hoffnung haben, es kommt der grosse Tag, wo sie etwas werden gewinnen. Und sie haben Zehntausende von Franken Schulden. Und irgendwann müssen sie aussteigen und merken, man kann es fast nicht mehr abtragen. Jeden Monat ein paar hundert Franken. Wie alt muss ich da werden, bis ich meine grosse Schuld wieder weg habe? Und so kommen wir ins Geistliche, wo wir nie in ein Ende kommen. Und darum kommt hier das Wort, wer an den glaubt, wer dem vertraut, wer sich dem hergibt, wer das in Anspruch nimmt, der ist gerecht. Gott gibt genug. Er gibt uns auch eine neue Schöpfung. Das bekannte Wort in 2. Korinther 5,17, ist jemand in Christus, ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Das Gesetz, das Leisten, das schlechte Gewissen, im Minus sein, all die Sachen ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Neues. Gott schafft neu. Er tut nicht einfach irgendwie renovieren, ein bisschen an uns herumbasteln, sondern er gibt uns alle geistlichen Eigenschaften, die wir nötig haben. Und das muss neu sein, weil nur gleich und gleich kann wirklich ihre Harmonie Gemeinschaft haben. Ich muss gerecht sein, ich muss heilig sein. Und das schenkt mir Gott durch die Neugeburt. Und ich kann mit dem Gerechten, mit dem heiligen Gott eine umtriebte Gemeinschaft haben. Das ist etwas Wunderbares. Und das ist aber nur möglich durch die Stellvertretung von Jesus. Indem das Alte auflöst, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So wie Gott hat bei der Schöpfung aus nichts raus etwas Wunderbares gemacht und konnte sagen, es war sehr gut. So macht er im Neuen Testament mit der Neuschöpfung wieder etwas Neues und wieder etwas, das sehr gut ist. Und das ist Basis für unser geistliches Leben. Darum haben wir auch unserem Leitbild von der Gemeinde Evangelisation als wichtigen Stellenwert, wo wir bewusst Leute zu dieser Neugeburt werden führen. Weil ohne die Neugeburt können wir nicht aufbauen. Ohne dass ich es durch das Kind Gottes bin, durch die Neugeburt kann ich nicht jünger werden. Und darum haben wir unserem Leitbild Jüngerschaft, Nachfolge nach der Evangelisation. Das korrespondiert auch mit dem Missionsbefehl von Jesus in Matthäus 28, dass wir sollen die ganze Welt evangelisieren. Und die, die eine Neugeburt erleben, dann in die Jüngerschaft, in die Nachfolge hineinnehmen und sie zu geistlichen Persönlichkeiten herbilden. Wir müssen nicht den Menschen versuchen zu verbessern und daran herumzuflicken. Ohne Neugeburt wollen Gemeinde bauen, wäre, wie das Sprichwort sagt, das Pferd am Schwanz aufzäumen. Geht nicht, kommen wir nie nachher. Und das hat die Kirchengeschichte wirklich geht bei uns in Europa so deutlich bewiesen. Wenn wir eine Zuhörerschaft haben am Sonntagmorgen und sie sind nicht durchgedrungen zu einer Wiedergeburt, zu einer Neugeburt. Und wir predigen sie immer an, als wären sie schon Christen. Aufgrund von der Säuglingstaufe zum Beispiel. Dann ist logisch, man kommt nie weiter. Man kann nicht aufbauen. Weil man kann nur ein geborenes Kind pflegen. Man kann nur ein geborenes Kind erziehen zu einer Persönlichkeit. Nur ein geborenes Kind kann sich entwickeln, entfalten und wachsen. Und genau gleich ist es auch im geistlichen Bereich. Und darum kommen wir zum Zweiten, dass es heisst, wir sind bevollmächtigte Kinder Gottes. Johannes sagt, wie viel ihn Christus aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Exousia, Kinder Gottes zu heißen, die an einen Namen glauben. Wie gesagt, durch eine Geburt wird man Kind. Wir haben ja die Haufen Weihnachtskindli, der Moment in der Gemeinde, wo so schön sie und gesehen Gott hat denen gesegnet, er hat neues Leben gegeben. So wächst die Familie. Nur durch Geburt kann die Familie sich entfalten und zunehmen und wachsen. Und jetzt ist etwas ganz Wichtiges. Das Kind hat vor der Geburt an Recht. Nämlich, es ist ein Kind von den Eltern und die Eltern tun naturgemäß die Verpflichtung übernehmen, das Kind zu versorgen. Und später, sogar wenn die Eltern mal wegsterben, zeigt das Testament, das Kind ist erbberechtigt. Und darum ist mit Recht die Bibel in ein altes und in ein neues Testament verfolgt worden. Das Testament heisst Verfügung. Bestätigung der Erbrechten. Und das haben wir, das Neue Testament, auch beim Neuen Bund, mit dem Bund von Christus. Christus ist als der Erblasser gestorben. Damit kommt das Neue Testament, die neue Verfügung in Kraft und sagt, du und ich, wo sein Kind sind durch Geburt, wir haben nun eine Erbschaft. Und die dürfen wir antreten. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das Testament, das uns Gott gibt, nicht verstauben und die Dokumente einfach in die Schublade gehen und weiter in der Armut leben. Weil es gibt ja die Möglichkeit, dass ich vielleicht durch einen Notar eine grosse Erbschaft ganz unverhofft ausgestellt bekomme. Und das gibt es wirklich, dass es Leute gegeben hat, die die Erbschaften nicht in Anspruch genommen haben und ausgelöst haben und sie dabei daneben verarmt. Dabei sind Hunderttausende in der Erbschaft gelegen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen ähnlich in der Gefahr sind. Wir haben die Wiedergeburt, das lernen wir gut, darum haben wir auch nächstes Jahr die zwei evangelistischen Schwerpunkte für die Menschen zu dieser Neugeburt durchzuführen. Und wir haben das Wissen, das theologische Wissen, wissen wir um die Erbschaften, dass wir reich gemacht sind, aber nehmen wir schon in Anspruch. Weil, wenn ich ein Erbe bekomme, ich habe das Dokument der Erberlassung sogar in einem goldigen Rahmen in der Stoppe aufhängen und sagen, schau, Christin, wir sind gemachte Leute. Haben eine halbe Million geerbt. Ich habe dort staunen, ich habe sogar Loblieder davon singen und weiß nicht, was das beweihräuchern. Aber wenn ich es nicht einlöse, wenn ich nicht auf die Bank gehe und sage, die Aktien, die Sachen, die Hinterlegungen, die gehören mir. Ich beanspruche es los aus dem Geldautomat raus. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich verhungern. Trotzdem, dass ich es rot und goldig eingerahmt habe in der Stube. Ich habe Taufurkunde, Konfirmationsurkunde auf dem Bett aufhängen, wie das früher in den Schlafzimmern ist üblich gewesen. Es nützt mir nichts. Ich habe das Eheversprechen auch einrahmen und am grössten Bild in die Stube hängen. Wenn ich es aber nicht einlöse, erfülle, dann passiert nichts. Und so müssen wir schon im Geistlichen machen. Darum schreibt Johannes auch in 1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Das sind Tatsachen, geistliche Tatsachen, die in Stein gemeißelt sind. Ich bin ein Kind Gottes. Er ist mein Vater. Und durch das Kindsrecht habe ich Anrecht auf sein ganzes Reichtum. Das Testament hat mir das wirklich zugesichert. Und das gibt die sogenannte Heilsgewissheit. Und da leiden noch viele, weil Ungewissheit ist eine ganz mühsame, sogar eine schlimme Sache. Wenn ich schlechte Symptome habe, zum Arzt muss gehen, untersuchen, Verdacht auf Krebs. Und jetzt geht es wochenlang, bis das Ergebnis kommt, bis die Diagnose kommt. In der Ungewissheit, was ist es? Ist es, ist es nicht? Was kommt raus? Das kann fast jemand krank machen. Es hat uns eine befreundete Missionsfamilie geschrieben aus Panama. Der Mann hat vor ein paar Wochen Biopsie machen, Verdacht auf Prostatakrebs. Und es kommt nach südamerikanischen Prinzipien kein Bericht und kein Bericht. Die Frau sagte, bevor Angst in eine Depression hineinkommt. Bis endlich die erlösende Nachricht kommt, nichts gefunden. Darum sagt man ja mit Recht, Gewissheit macht froh oder Gewissheit macht stark. Als Ehepaar, wo der Partner nie recht weiss, ist ihm jetzt der andere treu untergeben. Oder passiert irgendwie noch etwas? Das ist ja so eine belastende Sache. Auch im geistlichen Leben, ich muss zu der Gewissheit durchkommen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater bewiesen, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Das ist eine Tatsache. Lassen wir nicht schauen, bis das wirklich ganz klar ist. Ich möchte auch heute ermutigen, wenn ihr Unsicherheit habt. Geht doch ins Gebetsteam nach dem Gottesdienst. Lasst miteinander beten. Sucht Gottes Angesicht, dass er die Gewissheit kann, ins Herz geben. Sein Geist gibt unserem Geist Gewissheit, dass ich Kind Gottes bin. Römer 8, 14. Und darum dürfen wir wissen, Gott ist ein treuer Versorger. Er ist ein Vater, der für uns sorgt, weil ich sein Kind bin. Und darum steht es, darum sage ich euch, sagt Jesus in der Bergpredigt, sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, auch nicht für euer Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr, denn die Speise, und der Leib mehr, denn die Kleidung. Kind haben logischerweise einen Vater. Es gibt keinen Mensch hier unter uns, der nicht hinter sich einen Vater und eine Mutter hat. Das ist ganz klar. Und wir dürfen dann seine Erben sein. Wir sind nicht weise, das kommt in der Bibel immer wieder vor. Wir sind nicht weise. Kinder, die keinen Vater, keine Eltern haben. Die Gemeinde Jesu ist nicht ein weise Haus. Gemeint Jesus ist geistlich ein Fünf-Sterne-Hotel. Wir sind seine Kinder. So sagt Paulus an den Epheser. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gäste vom Fünf-Sterne-Hotel von meinem Vater. Wir sind da. Oder wenn ihr später seid in Epheser 3, der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Wir sagen, das sind so schöne Tatsachen. Ja, die sind mir durch den Vater, weil ich sein Kind bin und darum, wenn ich den Gutschein habe, in das Fünf-Sterne-Hotel zu gehen, dann darf ich wirklich den einlösen und das genügen. Er sagt dazu, er sagt auch in den Epheser, könnt ihr mal die Kapitel 1 bis 3 durchlesen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen, in den himmlischen Regionen. Er hat uns den Scheck gegeben. Er hat uns wirklich die wunderbare Gastfreundschaft zur Verfügung gestellt. Ich muss ihn annehmen. Und jetzt wieder zu unserem Hauptthema. Er gibt uns alles, was wir nötig haben. Vielleicht braucht es gar nicht für unsere Bedürfnisse 5 Sterne. Wir sind vielleicht gar nicht so glücklich in diesem Glimmer und Glanz und Gloria in St. Margrit oben. Vielleicht kann so ganz etwas einfach sein. Wir waren mal in einer einfachen, rustikalen Passion. Das ist der Campa Rasa im Centovalli-Tal der VBG. Wunderschön, das Dörfli, Tessiner Alt, Tessiner Dörfli. Total autofrei, man muss mit einem Seilband rauffahren und kann dort geniessen. Und dann ist dort in einem grossen, steinigen Haus eine einfache, rustikale Pension. Und auf dem Zimmer ist gestanden, wo man sagt, wenn Sie etwas gebrauchen, dann melden Sie sich bei der Auskunft. Und wir können Ihnen vielleicht aufzeigen, dass Sie es gar nicht nötig haben. Ist doch ein guter Satz. Und dann ist auf dem Prospekt gross geschrieben gewesen, leisten Sie sich den Luxus der Einfachheit. Ja, es braucht gar nicht Glanz und Glamour, Gloria. Und wir haben dort eine wunderschöne Woche erlebt. gemütlich, rustikal, einfach, aber es hat dem Herz sehr wohl da. Gott gibt uns alles, was wir nötig haben. Ich kann ihm wirklich auch meine Anliegen sagen, so wie es der Benni hat langes mit Psalm 37 gab. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen und vertraue ihm, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich kann ihm deine Herzenswünsche sagen, aber vielleicht kommt er genau wie der Camparasa, der sagt, hey, das ist doch gar nicht nötig. Jeder früher anders. Und ich merke, wir haben es genug. Aber wir sind so auf den Glimmer und Glanz und Gloria ansprechbar. Das hat ja wieder die Wahlen gezeigt vom designierten amerikanischen Präsident Trump, der da eine Ausstrahlung hat von reich und mächtig und allumfassend und Wohlstand und Amerika wieder in den höchsten Tönen. Dem hat man die Stimme gegeben. Und wisst ihr was? Über 80% der Evangelikalen haben für den Trump gestimmt. Weil dort weitgehend auch das Wohlstand und Wohlfühl Evangelium in der Gemeinde vertreten. Und dann ist so ein Trump willkommen. Ich mache euch wieder reich. Ich mache euch wieder stark. Ich bringe euch zu der höchsten Nation hier in der Weltgeschichte. Das spricht da. Da sind wir, haben wir Antennen. Aber ob es der Praxis entspricht, ob uns das wirklich die echte Befriedigung gibt, das ist ja wirklich eine grosse andere Frage. Und darum kommen wir immer wieder darauf zurück, auf unsere echten Bedürfnisse. Weil wir müssen gerade sehen, in unserer westlichen Kultur werden mit dem ganzen Wirtschaftszweigen unechte Bedürfnisse geweckt, damit die Wirtschaft weitergeht. Das merken wir jetzt auch wieder in der Adventszeit, da werden Wünsche geweckt, alle möglichen Register zeigen, einfach, dass gekauft, umgesetzt wird, dass das Weihnachtsgeschäft geht. Als ich bald bin, im Verkauf von Bastelmaterial tätig war, haben wir schon von der Sommer an in der Zeit oft auf der Messe die anderen Kollegen gefragt, und wie sieht das Weihnachtsgeschäft aus? Weil wir gewusst, wenn das ein guter Abschluss ist, weil viel verschrieben ist mit den Kaufhäusern, dann geht es der Firma gut. Und darum ist die Weihnachten so aufgeschraubt worden mit Haufen unechten Bedürfnissen, die wir nicht dürfen, so noch geistlich übertragen, sondern zu den echten Bedürfnissen zurückfinden und lernen, das gibt uns wirklich Gott. Und dann dürfen wir, wie wir es haben, in diesem Sommer in der Predigreihe gesehen, das grösste Geschenk haben, der Heilige Geist. Durch welchen ihr aber auch gläubig wurdet und versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist. Oder Römer 8,1, wo sagt, wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Ich habe es jetzt gerade positiv formuliert. Wer Christi Geist hat, der ist sein. Der gehört ihm. Und da hat wirklich eben Paulus gesagt, dass der Heilige Geist ist wie ein Siegel, das kommt von der Zeit, wo jedes Dokument, eben jedes Testament, ist mit einem Siegel beglaubigt worden, wo der Urheber seinen Siegeldruck hat reingegeben. Ein Siegel bedeutet drei Sachen. Es ist eine beendigte Übertragung, es hat eindeutig stattgefunden, das Erbe ist von mir an mein Kind übertragen worden. Es ist ein besiegeltes Eigentumsrecht. Ich darf Eigentümer sein. Und es ist Besitzer-Tatsache. Aber wieder nicht die Ungewissheit, ja, gehört es jetzt mir oder gehört es nicht? Sondern es ist klar, es gehört mir. Und so hat Christus durch den Heiligen Geist in mein Leben in den Siegel hineintragen. Und ich mir zeige, das gehört mir von ganzem Herzen. Und das ist ja das Schöne, der Heilige Geist ist nicht nur einfach eine Kraft, die so heute im modernen, spirituellen ein bisschen umschrieben wird, sondern der Heilige Geist ist auch eine Person. Er ist natürlich Kraft oder wirkt kräftig. Aber er ist in erster Linie eine Person, eine Persönlichkeit. Er ist die drei Einigkeit Gottes eingeschlossen. Und darum ist er der, der wirklich mir das gibt, wer Christi Geist hat, der hat das Siegel. Und dann dürfen wir das wissen und dann kann ich das wissen, mir ist das übertragen worden. Wir haben die Früchte vom Heiligen Geist. Wir haben Geistesgaben. Wir haben Wirkungen vom Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist als Dolmetscher nach Römer 8, 26 unser Gebet so wohl formuliert, wie es eben für Gott richtig ist. Wo ihm ehrlich zeigt, was meine echten Bedürfnisse sind. Das alles ist es. Und darum können wir wieder zum Abschluss kommen. Gott gibt uns alles, was wir nötig haben. In Christus ist alles enthalten. Zu der Final kommt Paulus in Römer 8 am Schluss. Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, er hat ihn dahin gegeben, das haben wir vorhin gesehen. Und dann kommt die Schlussfolgerung, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was ich brauche, das gibt mir Gott alles. Ich muss nicht noch an einer anderen Stelle suchen. Ich muss nicht noch irgendwie nachbessern. Aber allein Christus, in Christus sagt Paulus der Kolosser, ist die ganze Fülle Gottes enthalten. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser 2, 3. Kolosser hat das Gefühl, ja, in der Gnosis, das war dann zumal eine grosse, angesehene Philosophie gewesen. Dort kann ich auch noch etwas erleben. Und Paulus sagt jetzt, Christus alleine. Weil sonst bist du in Gefahr, dass du ihn wieder verlierst. Ihm ist ich genügend. Und da wollen wir wirklich dabei festhalten. Weil kirchengeschichtlich ist das immer hart umkämpft gewesen. Und heute nichts Neues. Kommt ganz schleichend ökumenisch. Ja, in allen Religionen sind gleichwertige Sachen enthalten. Man muss das zusammenfinden. Und dann kommt das Esoterische, Spirituelle, wo man es einfach irgendwie muss erleben muss, aus der und aus jener Quelle. Und alle Wege führen nach Rom. Aber nur ein Weg zum Vaterherz: Christus. Und so schließe ich noch eins mit dem wunderbaren Wort ab. Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Mit dir beten. Ja, ich danke dir, Herr Jesus, dass du bis in die Welt gekommen, um uns den ganzen Reichtum Gottes zu erschließen. Und schenk, dass wir wirklich das uns aneignen. Und mit dir in diesem Verhältnis stehen, wo wir deine Kinder sind und du bist unser Vater, wo wir deine Erben sind von deinem unermesslichen Reichtum. Herr, du weißt, wie wir uns oft so arm und so bedürftig fühlen, wie wir uns oft benehmen, als wären wir weise, aber wir sind Kinder Gottes. Mach uns da stark und öffne unsere Herzen und Augen dafür. Amen.